Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 7. In den vorherigen Folgen ging es mehrheitlich um Metall, einmal um Beton und einmal um Kunststoff. Heute widmen wir uns einem weiteren Material, Keramik. Und um es mal von vornherein klarzustellen, es geht hier also nicht um Kaffeetassen oder Kloschüsseln, es geht natürlich um technische Keramik. Was konkret das ist, wie man sie im 3D-Drucker in Form bringt und was man mit den Bauteilen dann alles machen kann, weiß unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Wien zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Mitgründer und Geschäftsführer der Litos GmbH, Dr. Johannes Homer. Hallo Dr. Homer, wir starten mit einer Vorstellungsrunde. Bitte schön.
Hallo Herr Asche, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich darf mich auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Homer, ich bin 39 Jahre alt, habe meine akademische Laufbahn an der TU begonnen, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert und wollte dann eigentlich in die Wirtschaft gehen, aber das Thema 3D-Druck hat mich dann doch so fasziniert und bin dann geblieben, habe dann am Institut für Werkstoffwissenschaft auch mein Doktorat gemacht und da haben wir schon den Grundstein für die Firma Litos gelegt, hatten dann aber noch nicht sozusagen den Durchbruch, bin dann geblieben nach meiner Dissertation noch ein weiteres Jahr als Postdoc, um eben die Technologie weiterzuentwickeln und sozusagen den Durchbruch zu erreichen, sprich die gleichen Materialeigenschaften wie in der konventionellen Fertigung. Damals war ich der Meinung, in 3 Monaten sind wir eh fertig. Und ich bin dann ein Jahr als Postdoc geblieben.
Wann war das?
Das war jetzt dann ungefähr, also 2008, sind wir ungefähr im Jahr 2008, bin ich als Postdoc geblieben bis 2009, Mitte 2009. Dann hat sich eine Möglichkeit aufgetan, dass unser damaliger Industriepartner, mit dem wir das gemeinsam entwickelt haben, die Firma Ivoclar Vivadent in Liechtenstein, ein Dentalunternehmen, eine offene Stelle hatte. Und auf diese Stelle habe ich mich dann beworben, um eben die Technologie noch weiter zu entwickeln und um auch ein bisschen industrielle Praxis zu schnuppern. Mhm. Weil wir hatten damals schon im Hinterkopf auch, dass wir uns mit der Technologie, dass wir die auf den Markt bringen wollen, dass wir die kommerzialisieren wollen. Da bin ich damals dann zu Ivoclar gegangen, war dann für 1,5 Jahre dort und dann ist uns eben der Durchbruch gelungen, dass wir wirklich gleiche Materialeigenschaften in der konventionellen Fertigung erreicht haben und dann haben wir uns dazu entschlossen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Ganze auch zu kommerzialisieren und so ist es dann dazu gekommen, dass dann im August 2011, das heißt nächstes Jahr wird Litos 10 Jahre alt, haben wir dann Litos gegründet.
Wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie dann?
Genau, das war der unser damaliger Professor, unser Doktorvater, der Jürgen Stamm, Professor Jürgen Stampfel und eben mein Kollege, der Johannes Benedikt, der gerade noch im Abschluss seiner Promotion war zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir das zu dritt eben gegründet, das Ganze, und aus der TU Wien sozusagen ausgegründet, ein Spin-off von der TU Wien gegründet.
Okay. Das heißt, nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum. Ich gratuliere schon mal im Vorfeld. Ich denke, das werden wir alle erleben. Sagen Sie kurz, wie groß ist Litos heute? Die Mitarbeiterzahl? Wie viel Umsatz, verraten Sie uns das?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also wir haben dann, vielleicht 2011 haben wir gegründet und haben dann auch gleich mit zwei Mitarbeitern durchgestartet. Das heißt, wir waren in Summe, waren wir dann zu viert operativ tätig. Und haben wirklich wenn ich so rückblickend das anschaue, wirklich als Garagenfirma gestartet. Also wir hatten ein Büroraum und wir hatten noch ein Lager dazu gemietet. Also was wirklich offiziell ein Lager war, das haben wir natürlich dann umfunktioniert zu unserem Labor und zu unserer Werkstatt. Und wirklich sehr, Ja, sehr, sehr, sehr rudimentär das Ganze. Und heute, 9 Jahre später, sind wir jetzt über 80 Leute hier in Wien und in unserer Tochtergesellschaft in Amerika, in Troy, New York State, haben wir auch ein Tochterunternehmen. Und dort, also das sind in diesen 81 Leuten, sind da 4 Leute auch davon in den USA. Der Rest ist hier in Wien.
Okay. Verraten Sie uns, in welchen Branchen Lithos-Maschinen zum Einsatz kommen?
Genau. Also vor allem in der keramischen Branche. Das klingt sehr unspezifisch. Ja. Ist aber ein sehr breites Feld, weil die keramische Fertigung sehr stark von Lohndienstleistern geprägt ist. Das heißt, es ist nicht so sehr dass hier OEMs direkt ihre Produkte selber fertigen, sondern es gibt sehr viele Lohnfertiger, die sich entweder auf ein bestimmte Keramiken fokussieren oder auf bestimmte Formgebungsmethoden und dadurch eine sehr breite Technologie, sehr breite Branchendurchdringung haben. Und das ist eigentlich alles, wo man sich das vorstellen kann, sprich angefangen von Maschinenbauteilen, Elektronikbauteilen, Textilmaschinenbau bis hin zu medizinischen Instrumenten, bis hin zu Implantaten. Also auch die Biomedizinbranche ist ein großer Bereich von uns, den wir abdecken, aber dann auch natürlich Dinge wie Aerospace, Forschung und Entwicklung, auch teilweise Automotive. Ja, eigentlich alle in allen Ingenieursanwendungen ist das drinnen, weil Keramik überall dort verwendet wird, wo andere Materialien versagen. Das heißt, entweder bei sehr hohen Temperaturen, man braucht sehr hohe Festigkeiten, spezielle tribologische Eigenschaften, dann natürlich das Thema Bioinertheit, Bioabbaubarkeit. Das heißt, es ist eigentlich wirklich überall, Schmuck habe ich noch vergessen, ja. Schmuckbranche ist auch ein Bereich, wo wir tätig sind. Also sehr, wirklich sehr, sehr breit aufgestellt.
Können Sie da konkrete Produkte benennen und dazu dann erläutern, wo die Vorteile bei diesem Produkt liegen, wenn ich es drucke im Vergleich zur konventionellen Herstellung?
Ja, sehr gerne. Also das Einfachste zum Starten ist wahrscheinlich hier die Biomedizinaltechnik. Sprich, personenspezifische Implantate. Diese Implantate können sowohl inert sein, also das heißt, die können im Körper verbleiben, als auch bioabbaubar sein. Sprich, der Körper resorbiert das Implantat. Das sind dann sogenannte Knochenersatzmaterialien. Hier sind wir auch schon seit 2017 im Humaneinsatz. Also das wird auch schon im Menschen verbaut. Den Patienten geht es unseres Wissens nach wie vor noch sehr gut. Und sie erfreuen sich beste Gesundheit. Das ist schon, aber es ist, muss ich Ihnen sagen, schon ein spezielle Zeit, wenn man das erste Mal weiß, dass jetzt die hier entwickelten Produkte in Menschen eingesetzt werden.
Kann ich mir vorstellen.
Also das war schon eine sehr spannende Zeit und man ist da noch natürlich vieles mit Unsicherheit behaftet und da denkt man sich, hoffentlich funktioniert das alles und geht das alles gut, aber wie gesagt, Gott sei Dank wird das sehr gut auch vom menschlichen Körper aufgenommen. Da haben wir auch keine Innovation reingebracht, in dem Sinn, dass wir ein neues Material haben, sondern wir haben nur und dann vielleicht eine neue Formgebungsmethode. Und hier sieht man auch schon die Vorteile vom 3D-Druck, nämlich man kann jedes Bauteil individuell gestalten und jeder Mensch ist auch individuell und jeder Defekt, den ein Mensch dann irgendwo hat, sei es jetzt aufgrund eines Unfalls oder vielleicht auch aufgrund einer Tumorentfernung, dann muss dieses Implantat speziell für diesen Kunden angefertigt werden. Und da spielt eben der 3D-Druck seine ganz große Stärke aus. Wenn es eben sozusagen um Fertigung mit Losgröße 1 geht. Das ist ein ganz großes Thema. Und so ist das halt eben bei Implantaten.
Erinnern Sie sich daran, welches das erste Implantat war, was tatsächlich in einem lebenden Menschen implantiert.
Ja, ich meine, wir sind ja dann sozusagen nicht da im Detail dann drinnen gewesen, weil das unser Kunde gemacht hat. Wir sind ja unter Anführungszeichen ja nur der Maschinenhersteller und der Materialhersteller, aber der Implantathersteller, das sind ja unsere Kunden. Das war 2017 war das, wo es dann geheißen hat, so, jetzt ist scharf gestellt, jetzt werden die ersten Operationen geplant und hatten sie im Jahr 2017 schon 10 Operationen durchgeführt. Also ich glaube, so zwischen August und Dezember waren dann 10 Operationen, die da durchgeführt worden sind. Mhm. Und ich weiß nur, dass das sozusagen im CMF-Bereich eingesetzt worden ist, also im Schädel-Gesichtsbereich. Aber sozusagen die genauen Kontakt zu den Patienten und Bilder haben wir da nicht gesehen. Das ist alles
über. Okay, das reicht als Beispiel für den Medizintechnikbereich.
Genau, das Medizintechnik ist ein gutes Beispiel. Andere Beispiele, das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr plakatives Beispiel auch finde, ist aus der Halbleiterindustrie. Mhm. Er hat einen unserer Kunden, die Firma Alumina Systems, hat hier gemeinsam mit deren Kunden, mit Plasway, eine neue Beschichtungsdüse, einen Beschichtungsring eigentlich entwickelt. Mhm. Und die hatten zwei Probleme. Das eine Problem war, dass das vorher aus einer Metalllösung war und die mit sehr korrosiven Materialien gearbeitet haben. Das heißt, das Metall ist schnell korrodiert und musste ersetzt werden. Ich glaube, alle 1 bis 2 Wochen. Und das zweite Problem war, dass dieser Beschichtungsprozess sehr ineffizient war. Man hat quasi einen Metallring gehabt, wo man einfach Löcher reingemacht hat. Mhm. Und jetzt haben die Firma Alumina Systems hat jetzt zwei Innovationen quasi vereint, hat zum einen hier einen neuen Werkstoff eingebracht, nämlich Keramik, wie es der Name schon sagt, auch hier Aluminiumoxid, und hat aber gleichzeitig auch nicht nur sozusagen das Bauteil einfach ersetzt, sondern hat durch die Möglichkeit des 3D-Drucks auch das Düsendesign oder prinzipiell einmal eine Düse gemacht, nicht nur ein Loch, sondern wirklich eine Düse. Und durch diese Düse konnte jetzt dieser Beschichtungsprozess deutlich effizienter gemacht werden. Damit und insofern, also dreimal so effizient. Sprich, okay, die Maschine hat jetzt einen dreifach höheren Output. Und da zeigt sich schon, wo eben die Stärken auch des 3D-Drucks liegen. Nämlich nicht so sehr in der Innovation im Bauteil, sondern in der Auswirkung, was dieses Bauteil hat. Sprich, wenn man ein 3D-gedrucktes Design hat, das sozusagen konventionell nicht fertigbar ist, dann kann man Prozesse effizienter gestalten und dadurch, wenn man das die Total Cost of Ownership anschaut, immense Summen sparen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass eine solche Beschichtungsmaschine im Bereich von ja, 1 bis 1,5 Millionen Dollar kostet, dann können Sie sich vorstellen, dass jetzt durch diesen neuen Beschichtungsring können Sie sozusagen jetzt 2 bis 3 Millionen Dollar sparen. Und okay, das ist auch das Spezielle am 3D-Druck, dass es nicht so sehr um das, und das ist schwierig auch für die Ingenieure auch oft diesen Schritt zu machen, denn weg von den Bauteilkosten hin zu den Gesamtkosten oder zu der Effizienzsteigerung, die da dahinter ist. Und das sind solche Vorteile, wo man sieht, dass hier mit 3D-Druck sehr, sehr viel Wert geschaffen werden kann.
Okay, verstehe. Der große Vorteil ist also zusammengefasst, individuelle Formgebung, Funktionsintegration, auch bei Losgröße 1. Kommen wir jetzt zur spannenden Frage, wie funktioniert es denn? Wie drucken Sie denn diese individuell designten Teile? Wie funktioniert der Druckprozess?
Ja, also wir haben einmal einen Schlicker bei uns vorliegen. Also dieser Schlicker besteht aus keramischen Partikeln und einem photopolymerisierbaren Bindersystem.
Also Schlicker muss ich mir vorstellen, das ist so die Drucktinte sozusagen.
Die Drucktinte, genau. Also okay, das ist quasi, das sind keramische Partikel, sind einfach hier sehr gut dispergiert. Wir haben hier eine Viskosität ungefähr, ja, sagen wir, zwischen Honig und Schlagsahne irgendwo oder zwischen bewegt. Also das ist sehr wohl noch, es ist fließfähig, es ist keine Paste, es ist fließfähig, aber es ist auch nicht dünn wie Wasser. Und Aber das ganze Material ist sozusagen fotosensitiv. Das heißt, wenn man das mit Licht bestrahlt, dann härtet das aus. Und genau das machen wir. Wir belichten hier selektiv die komplette Schicht auf einmal. Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Man hat jetzt einmal diesen Schlicker sozusagen, diesen fotosensiblen Schlicker. Und dann hat man auf der anderen Seite die CAD-Zeichnung, also das Computermodell von dem, was man drucken möchte. Und das wird jetzt von der Maschine in ganz dünne Schichten zerlegt. Also in 25 bis 50 Mühschichten wird das zerlegt. Und diese Schichten werden jetzt quasi in der Maschine wieder zusammengebaut. Das heißt, dieses Schichtbild, das was man hier hat, diese, sagen wir, in 25 Mühschritten, wird belichtet. Dort, wo das Licht auftrifft, härtet das Material aus und so entsteht Schicht für Schicht dann das Bauteil. Und dann habe ich in der keramischen Fertigung, ist das ein etablierter Begriff, einen sogenannten Grünkörper.
Ja. Ah, dazu kommen wir gleich. Vielleicht noch ganz kurz zur Druckerarchitektur. Eine Besonderheit ist, soweit ich weiß, dass Sie das Bauteil schichtweise, Sie haben die Schichten gerade erklärt, schichtweise aus dem Schlickerbad nach oben rausziehen.
Genau,
und genau. Unten belichten.
Genau, das ist, das hat für die, also wir haben bei uns in den Laboren, wir haben sozusagen jede mögliche Formgebungstechnologie, wir belichten von unten oder von oben mit Laser oder TLB, das haben wir alles bei uns schon ausprobiert. Wir sind der Meinung, dass gerade in der industriellen Umsetzung diese Belichtung von unten ein sehr wichtiger Aspekt ist. Warum? Zum einen kann man hier viel präziser bauen. Man hat keinen Bauteil-Beschichtungsmechanismus-Kontakt oder Rakelkontakt. Das heißt, da reißt man auch nichts ab. Und was viel wichtiger ist, man braucht wirklich im Prozess nur das Material, das verbaut wird. Weil wenn man das Ganze umdreht, dann hat man im Normalfall eine Bauraumausnutzung zwischen 10% und 15%. Das heißt, 80-90% des Materials liegt quasi nur als Inventar da drinnen herum. Mhm. Und von dem her ist es eben viel besser, das anders zu bauen, weil man dadurch auch viel, viel schneller ist. Und das ist das, was wir dann auch sehen in der industriellen Praxis, ist eben das die Technologie, die sich durchsetzt.
Sie haben von der Lichtquelle gesprochen, Laser oder DLP, hatten Sie gesagt. Genau. Wofür haben Sie sich entschieden?
Wir, ganz klar, wir arbeiten mit DLP.
Erläutern, was ist das?
Genau, DLP? Das ist, im Endeffekt ist das ein industrielles Produkt, das Sie auch verwenden für Präsentationen, ein Beamer sozusagen, ja, aber jetzt auf einem ganz anderen Niveau von der Qualität her. Das ist im Endeffekt, sind da 4 Millionen Spiegeln, die einfach individuell ein- und ausgeschaltet werden und so ein Bild erzeugen. Mhm. Ja, wie gesagt, das verwendet man auch in der Beamer-Technologie, diese DLP-Technologie. Und die ist halt sehr effizient und auch sehr präzise. Ja, und vielleicht auch noch wichtig, es ist viel weniger komplex als ein Laser. Mhm. Das heißt, man kommt viel schneller ins produktive Arbeiten. Und wenn man sozusagen dann auch produktiv oder in Masse produziert, ist man auch viel, viel schneller, weil die Belichtung eben in einem Schritt erfolgt und nicht wie beim Laser das Ganze abgescannt werden muss.
Okay. Ist das denn konkret werden? Ich möchte das Bauteil bauen, das heißt die erste Schicht. Ich senke die Bauplattform in das Schlickerbad und dann wird die Kontur belichtet, ist soweit klar. Und dann Schicht für Schicht ziehen Sie das Bauteil nach oben raus.
Genau.
Was passiert, wenn der Baujob abgeschlossen ist? Wie kriegen Sie das Bauteil dann von der Druckplatte runter?
Also okay, das heißt, ich nehme das erste Mal die Bauplattform mit dem Bauteil oben raus, aus der Maschine raus. Dann schneide ich, weil das ist ja sozusagen, der Bauteil ist jetzt noch keine fertige Keramik. Es sind keramische Partikel gebunden mit einem Binder, sind das auch der sogenannte Grünkörper. Und der lässt sich sehr gut noch schneiden. Das heißt, es wird einfach nur mit einem Skalpell runtergelöst von der Bauplattform. Das dauert keine Minute. Und dann reinigt man das Bauteil noch von den anhaftenden Schlickerresten. Also da ist halt noch ein leichter Film drauf. Das wird sozusagen mit Luft und mit einem speziellen Reinigungsmittel abgeblasen. Und dann hat man eben sein gereinigtes sogenanntes Grünteil. Genau. Und das kommt dann in den Ofen rein. Mhm. Und zuerst wird es im Ofen entbindert, sprich der Binder wird verbrannt. Mhm. Und dann kommt der Sinterschritt. Und dieses Sintern ist quasi das Verdichten der Partikel zu einem festen und dichten Bauteil. Dieser zweistufige Prozess, also zuerst die Formgebung und dann das Entbinden und Sintern, das ist quasi der Standard in der keramischen Fertigung. Und hier haben wir auch nichts Neues erfunden, sondern das Einzige, was wir hier neu machen, ist den sogenannten Grünkörper neu in einer neuen Möglichkeit in Form zu bringen. Aber das Entbinden und Sintern funktioniert dann ganz konventionell.
Und das Entbindern und Sintern passiert im gleichen Ofen, in einem Arbeitsschritt. Und
kommt auf die Keramik drauf an, kann es sein im gleichen Ofen, kann es sein in getrennten Öfen.
Mhm. Jeweils unterschiedlichen Temperaturen nehme ich an.
Entbindet genau, ja.
Also, Temperaturen.
Genau, entbindet wir typischerweise bis 500, 600 Grad, dann ist quasi aller Kohlenstoff verbrannt. Und das Sintern ist dann wirklich abhängig vom keramischen Material, das Sie verwenden. Das kann zwischen 1000 und 2300 Grad sein.
Lass uns kurz nochmal zurückgehen zum Schlicker, also zur Drucktinte sozusagen. Wie groß sind die darin dispergierten Keramikpartikel?
Also hier ist unsere Philosophie, dass wir die Technologie an das Pulver anpassen. Ja, weil der keramische Ingenieur, der ein keramisches Bauteil haben möchte, der möchte ja auch bestimmte mechanische Eigenschaften. Die mechanischen Eigenschaften werden eben vom Pulver schon vordefiniert. Das heißt, wenn ich ein Material haben will mit sehr hohen Festigkeiten, dann brauche ich ein sehr feines Pulver. Mhm. Und die groben Pulver erreichen dann oft nicht gar nicht diese Festigkeitswerte. Das heißt, der keramische Ingenieur legt eigentlich schon fest, welches Pulver er verwenden möchte. Vielleicht nicht im Detail, aber welche Art von Pulver er möchte. Das heißt, wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, dass wir eigentlich das Pulver als gegeben hernehmen. Und das bedeutet jetzt, dass wir Pulver verarbeiten können von einigen Nanometern, von 10, 20 Nanometern bis hin zu 100, 200 Mikrometer. Also wirklich eine sehr breite Palette oder Bandbreite von Pulvern, die wir hier verarbeiten können. Also es ist auch so wie in der konventionellen keramischen Formgebung. Natürlich muss man dann die Dinge anpassen an alles, aber grundsätzlich können wir jedes Pulver verarbeiten.
Okay, wie groß ist der Volumenanteil des Pulvers im Schlicker?
Ja, der ist je nachdem, also um die 50 Volumenprozent. Also das ist dann eher vergleichbar, also es ist ein relativ hoher Wert und ist vergleichbar mit einem Pulverspritzguss. Also mit ZIM oder mit MIM, also Ceramic Injection Molding Bereich.
Okay, und geliefert wird der Schlicker oder der Maschine zugeführt, wird er in Materialkartuschen, ist das richtig?
In Kartuschen, ja.
Und diese Kartuschen, die muss der Kunde, der Käufer ihrer Maschinen zwingend bei Litos kaufen oder kann er die Kartuschen selbst befüllen mit eigenen Rezepturen?
Also nein, er muss nicht bei uns kaufen, sondern wir haben da ganz bewusst gehen wir den Weg, unsere Maschine nicht zu sperren für Eigenentwicklung oder für andere Materialien, aus zwei Gründen. Das eine ist, in der industriellen Praxis ist es quasi sehr unüblich, Maschinen zu sperren für eigene Materialien. Und wir sind hauptsächlich in der Industrie tätig. Das heißt, es würde von der Seite gar nicht akzeptiert werden. Und von der anderen Seite her ist auch unser Zugang, wir wollen auch bewusst zeigen, dass wir den Kunden nicht zwingen, unsere Dinge zu kaufen, sondern wir wollen einfach auch durch Leistung überzeugen. Das heißt, wir wollen sowohl die besten Maschinen als auch die besten Materialien am Markt liefern. Das ist unser Anspruch und von dem her kann jeder quasi auch auf unseren Maschinen Material entwickeln. Haben wir auch kein Problem damit, das machen auch Teile unserer Kunden. Vor allem auch Forschungsinstitutionen. Mhm. Aber wenn es um die industrielle Anwendung geht, dann ist quasi immer unser Material auch im Einsatz.
Okay, aber falls der Kunde einen eigenen Schlicker verwendet, wie findet er dann die passenden, die richtigen Prozessparameter?
Ja, also das kann er sich sehr schnell erarbeiten. Also das ist jetzt, ich habe festgestellt, dass das jetzt nicht das Nadelöhr ist, sozusagen, mit welchen Printing-Parametern kann ich überhaupt arbeiten. Wir geben dem Kunden auch die Möglichkeit, auf alle Parameter zuzugreifen, wenn er das möchte.
Okay.
Also wir sind da wirklich sehr offen, weil wir einfach dran glauben, dass Innovation auch Raum braucht und dass Innovation nicht über gesperrte Systeme funktionieren kann. Sondern wenn der Kunde möchte, kann er da eingreifen, so tief er möchte in die Maschine.
Woher bekommt der Kunde dann, wenn er eigene Rezepturen erstellt, woher bekommt er das Pulver? Gibt es da klassische Lieferquellen?
Ja, also wir verwenden hier auch, ist, wie ich vorher gesagt habe, wir nehmen das Pulver als gegeben an. Das heißt, wir beziehen entweder unser Pulver als normal vom Markt, beziehungsweise stellt das oft auch der Kunde uns zur Verfügung. Also er sagt, er möchte hier ein spezielles Pulver verarbeitet haben. Und zum Beispiel unser Aluminiumoxid, das ist toll, das ist super, das passt. Aber für seine Anwendung braucht er ein Aluminiumoxid, das speziell mit irgendwelchen Dopants noch versehen ist. Und dann stellt er uns das zur Verfügung, dann arbeiten wir mit dem. Also da gibt es nichts Besonderes in dem Sinne, sondern ist alles konventionell.
Okay, dann nochmal kurz zurück zum Druckprozess. Welche Schichtstärken sind möglich?
Grundsätzlich von der Maschine her, da kann man einstellen quasi, was man will, aber sinnvollerweise, was möglich ist, also ist, wenn wir ganz unten anfangen, 10 Mikrometer ist ein Schichtwert, wo man wirklich noch auch reproduzierbare Schichten hinbekommt. Dann nach oben hin, ja, sagen wir bei 100, 150 µ, beginnt man dann halt schon sehr stark auch dann die Schichtung zu sehen. Also im Endeffekt ist es hier ein Trade-off zwischen Schicht, sozusagen sichtbare Schichtzerlegung und Geschwindigkeit des Bauschutzes. Also sozusagen, welche grobe Oberfläche darf ich tolerieren für meine Anwendung, um auch noch schnell zu sein. Aber typischerweise arbeiten wir zwischen 25 und 50 Mikrometer.
Okay, und welche Aufbauraten sind dadurch möglich?
Ja, wir bauen, typischerweise bauen wir mit 100 bis 150 Schichten pro Stunde. Ja, und das ist unabhängig davon, das ist der Vorteil von diesem DLP-System, das ist unabhängig davon, wie viele Bauteile jetzt da drauf sind oder wie viel Masse sie verarbeiten. Eine Schicht dauert quasi immer gleich lange, also zwischen 20 und 30 Sekunden und funktioniert einfach immer gleich. Und ob es jetzt ein Bauteil drauf ist oder 100 Bauteile, es ist immer die gleiche Zeit, die Sie verwenden.
Okay, 100 Bauteile setzen aber einen ziemlich großen Bauraum voraus.
Nein, das kommt auf die Bauteilgröße drauf an.
Also. Ja, natürlich. Nichtsdestotrotz, das war jetzt gerade eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, nämlich zur Größe des Bauraums.
Der Bauraum ist eben abhängig von dem, von der Auflösung. Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten. Der kleinste, den wir haben, ist, also den kleinsten Standard, wir haben auch schon Spezialmaschinen gemacht mit noch kleineren Bauräumen, ist 76 x 43 mm und der größte ist 190 x 120 mm, also in XY. In Z, das größte, was wir gemacht haben, waren 500 mm, also einen halben Meter.
Wow,
okay. Und vielleicht auch noch da ganz kurz, also ein bisschen ein Ausblick, ich glaube auch, dass so meine persönliche Meinung ist, und das sehen wir eigentlich auch in der Metallindustrie, ja, in der Metall-3D-Druck, dass der Zugang ist, für die industrielle Produktion lieber viele kleine Maschinen zu haben als eine große. Ja, das ist ein bisschen noch, also ich denke mal, das kommt ein bisschen noch aus einem alten Fertigungsverständnis, dass große Maschinen automatisch einen größeren Output haben. Aber das können wir ganz klar zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es einfach auch das Beste ist, kleinere Maschinen zu haben, weil hier auch mehr zu kommen, weil man das auch besser kontrollieren kann. Und außerdem das auch ein bisschen dann widerspiegelt, was man mit Altio fertigen kann, nämlich flexibel zu reagieren. Und wenn man da jetzt in einer Maschine die komplette Fertigung drinnen hat, ist es vielleicht ein größeres Risiko, als wenn ich das auf 4-5 Maschinen aufteile. Und dann wiederum, es ist die größte Maschine, sagt nichts über die Produktivität aus. Und da müssen wir gleich noch auch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, dass sich hier die Leute das auch sehr intensiv anschauen und auch hier ins Detail reingehen und dann erst sehen, wo hier Vor- und Nachteile sind. Ja. Aber vielleicht last but not least, weil Sie das den Bauraum auch angesprochen haben, wir arbeiten dann auch an anderen Technologien, also nicht die LCM-Technologie, so wie sie hier vorgestellt worden ist, sondern anderen keramischen 3D-Drucktechnologien, mit denen man dann auch größere Bauteile auch ökonomisch sinnvoll produzieren kann. Da sind wir gerade dran, da kann ich Ihnen dann wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder mehr dazu erzählen.
Jetzt haben Sie dieses Kürzel LCM genutzt. Mögen Sie es dem Hörer gerade erklären, was das bedeutet?
Genau, das LCM ist die Technologie, die wir hier entwickelt haben und steht für Lithography-Based Ceramic Manufacturing. Also das heißt, das lichtbasierte Aushärten von der Keramik im 3D-Druck.
Okay, und das neue Verfahren, da mögen Sie mir jetzt auch noch keine Grundzüge zu verraten.
Da sind wir gerade dran, das aufzubauen. Da können wir vielleicht im nächsten Jahr noch einmal einen Podcast machen. Aber jedenfalls, was ich dazu sagen kann, ist, es wird die Möglichkeit eröffnen, sinnvoll, und das ist für mich sehr wichtig, große Bauteile auch zu machen. Günstigeren Materialien mit schnellen Aufbauraten und trotzdem mit guten keramischen Eigenschaften.
Okay, Sie machen mich neugierig. Ich komme auf Sie. Ja. Nochmal kurz zurück zum Sintern, zum Entbindern. Mhm. Grundsätzliches Problem beim Sintern ist der Schrumpfungsprozess. Das Teil kommt kleiner aus dem Ofen wieder raus, als es reingekommen ist. Wie kontrollieren Sie den Schrumpfungsprozess? Wie erreichen Sie, dass das Teil, was am Ende aus dem Ofen rauskommt, genau die Maße hat, die es haben soll?
Also zuerst, ich würde das jetzt nicht als Problem bezeichnen, sondern quasi als der Schrumpf ist unbedingt notwendig, damit ich quasi das Bauteil oder die Partikel auch verdichten kann, damit ich nachher einen dichten Bauteil habe. Und das ist quasi allen keramischen Formgebungsverfahren liegt so ein Schrumpfungsprozess inne, so ein Verdichtungsprozess. Und wie kontrollieren wir den? Im Endeffekt bestimmt man einmal sozusagen, wie groß ist denn der Schrumpf von diesem Material, dann wird es in der Software hinterlegt und wird dann automatisch, wenn ich das Bauteil reinlade, weiß die Maschine, ja, ich verwende zum Beispiel Aluminiumoxid, das hat diesen und jenen Schrumpf, der wird automatisch draufgerechnet und fertig. Ne? Und das Wichtige hierbei ist eigentlich, wie homogen ist der und wie reproduzierbar ist der? Und hier haben wir sogar in der additiven Fertigung einen riesen Vorteil, weil die einzige Kraft, die wir einsetzen, das ist das Licht. Also das ist die Polymerisation, die durch das Licht getriggert wird. Und nicht so in anderen keramischen Formgebungsverfahren, wo teilweise sehr hohe Scherkräfte wirken. Und dann kommt es zu einer Pulverbinderseparation oder zu einer inhomogenen Dichteverteilung. Das haben wir nicht. Und deshalb können wir auch wirklich diesen Schrumpf sehr reproduzierbar und sehr homogen auch darstellen und haben wirklich die Möglichkeit, unsere Bauteile mit einer hervorragenden Reproduktionsgenauigkeit zu bekommen. Also wir haben hier Kunden, die erreichen über die komplette Maschine und, also über das komplette Baufeld und über unterschiedliche Maschinen eine Reproduktionsgenauigkeit von 10 Mikrometern.
Oh, okay,
wow. Also das ist für keramische Formgebung ist das schon wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Auch für die additive Fertigungstechnologie an und für sich. Also ja. Da spielen wir schon wirklich in der oberen Top-Liga mit.
Ganz neu in Ihrem Portfolio ist ein Multimaterialdrucker, den Sie jetzt gerade vor wenigen Tagen vorgestellt haben. Der, wie heißt er, CeraFab Multi. Mhm. Was soll mit dieser Maschine hergestellt werden?
Ja, also das ist etwas, wo wir jetzt wirklich, glaube ich, wieder mal in der Industrie gut angekommen sind mit dem und den Zeitgeist wirklich gut erwischt haben. Man kann eben diese Maschine, funktioniert nach der LCM-Technologie, also auch diese Photopolymerisation. Mhm. Und hier, was hier ist, wir haben hier einfach ein Zwei-Wannensystem, das heißt, Ich kann hier wirklich mit zwei unterschiedlichen Materialien arbeiten und dabei auch das sehr präzise von einer zur anderen Wanne überführen. Auch, es gibt ja auch keine Cross-Kontaminierung und ich kann hier zum Beispiel auch Keramik mit Metall oder Keramik mit Kunststoff oder natürlich Keramik mit einer anderen Keramik kombinieren. Also da stehen mir alle Wege offen. Alles, was sozusagen die Materialwissenschaft an möglichen Materialien zur Verfügung stellt, kann ich hier kombinieren. Und das kann ich sozusagen in unterschiedlichen Schichten. Also ich kann sozusagen die Schicht A, also Schicht 1 mit Material A und Schicht 2 mit Material B machen. Aber ich kann auch in der Schicht 1 Material A und B gleichzeitig verarbeiten.
Dazu kommen wir gleich. Lass uns ganz kurz nochmal die Druckerarchitektur beschreiben. Das heißt, ja, ich habe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in einem Drucker zwei Schlickerwannen. Ja. Das Bauteil wird, was weiß ich, zunächst mit Material 1 belichtet, solange eben das benötigt wird. Und sobald Material 2 ergänzt werden soll, wandert das Bauteil zur nächsten Schlickerwanne und wird eben dort weiter belichtet.
Genau, oder ein bisschen umgekehrt ist nicht das Bauteil wandert, sondern die Wanne wandert. Also okay. In dem Fall ist sozusagen das Bauteil und das Projektionssystem, das ist starr, weil dort auch die Präzision, weil dort holt man dann auch die Präzision her und man wechselt die Wannen. Ja? Also die Wanne man kann sozusagen von die linke oder die rechte Wanne verwenden und je nachdem, mit welchem Material man dann halt unterwegs ist, das dann belichtet wird. Das härtet dann aus und baue ich so mein Multimaterialbauteil auf, indem ich die Wannen wechsle.
Okay, jetzt hatten Sie gerade gesagt, eine Cross-Kontamination findet nicht statt. Kann ich genau. Mir schwerlich vorstellen. Ich
tauche ja, das haben wir halt, ja. Da kommt halt da haben Sie vollkommen recht, da ist in dazwischen noch ein Reinigungsschritt, der eben dafür sorgt, dass es wirklich sauber auch getrennt wird.
Jetzt haben Sie gesagt, das finde ich faszinierend, dass man innerhalb einer Schicht verschiedene Materialien verarbeiten kann. Wie geht das?
Ja, man fährt sozusagen jetzt die Schicht an, belichtet mit dem einen Material das, was man halt belichten möchte, reinigt dann das Ganze, fährt wieder in die Wanne rein, jetzt sozusagen nicht um eine Schichtzahl höher, sondern um die gleiche Schichtzahl, also auf der gleichen Schichthöhe und belichtet dann eben noch einmal.
Okay, das heißt, beim ersten Schritt kann man sich vielleicht so vorstellen, an bestimmten Stellen stehen kleine Hügel und im nächsten Verfahren oder im nächsten Prozessschritt fülle ich die Hügel mit dem restlichen Material.
Also füllen Sie die Täler genau. Mit dem restlichen Material aus, ja genau.
Okay. Spannend. Welche Materialien lassen sich so auf diese Weise kombinieren? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Ja, also was wir jetzt bis jetzt gemacht haben, war Aluminiumoxid mit Zirkonoxid und Mischungen davon noch. Dann haben wir noch Zirkonoxid mit 17,4 pH, also mit Edelstahl schon verdruckt. Wir haben dann auch unterschiedlich gefärbte Materialien verdruckt. Das nächste ist Zirkonoxid und Hydroxylapatit. Auch was wir schon ausprobiert haben, ist Keramik und Kunststoff. Das für spezielle Anwendungen hier ein bisschen was ausprobiert. Also grundsätzlich, wie gesagt, die Limitierung kommt eigentlich aus der Materialwissenschaften, zu sagen, welche Materialien können denn kombiniert werden.
Ja, genau, dazu kommen wir gleich. Sie können also sehr viele verschiedene Materialien kombinieren und entsprechend verschiedene Materialeigenschaften im fertigen Produkt erzeugen. Können Sie noch ein paar Beispiele nennen? Zum Beispiel, was ich gesehen habe, leitend, nicht leitend, wärmeleitend, wärmeisolierend.
Genau, also das ist zum einen elektrisch leitend, elektrisch nicht leitend. Solche Dinge haben wir schon umgesetzt. Das lässt sich über Keramik machen, aber auch natürlich Keramik und Metall. Ja. Andererseits zum Beispiel auch ein hartes Material, so wie Aluminiumoxid, zu kombinieren mit einem zähen Material wie Zirkonoxid. Also kann man sich auch vorstellen, was ist da der Hintergrund? Zum Beispiel ein Zahnrad, das eben dann hart ist, das außen hart ist und innen zäh ist. Was man natürlich auch machen kann, ist unterschiedliche Pulver zu kombinieren. Das heißt, ich habe dann auf der einen Seite einen dichten Bauteil und auf der anderen Seite einen porösen Bauteil. Also solche Dinge sind möglich. Ich kann bioabbaubar mit bioinert kombinieren.
Wenn Sie mal perspektivisch nach vorne gucken, welche Bauteile können damit hergestellt werden? Ich denke da zum Beispiel jetzt an Elektromotor. Sie können Keramik als isolierendes Material, Metall als leitendes Material kombinieren. So müsste man ja theoretisch auch einen funktionsfähigen Elektromotor herstellen können.
Ja, das, solche Dinge sind möglich. Grundsätzlich alle Funktionskeramiken sind jetzt möglich, die oft ja auch eine Kontaktierung brauchen. Also wo ich sozusagen die Ladungsträger auch irgendwie aus der Keramik dann rausholen muss. Das ist halt eben Keramik-Metallverbund. Die ganze Bandbreite der Funktionskeramik geht jetzt plötzlich auf. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, kann man da auch wirklich dann die Eigenschaften so kombinieren, dass man harte und gleichzeitig zähe Materialien hat, aber eben auch zum Beispiel im Implantatbereich. Also ich mache ein Implantat, das auf der einen Seite lasttragend ist und auf der anderen Seite aber auch ein Material drin hat, wo der native Knochen einwachsen kann und das auch resorbieren kann.
Okay, jetzt hatten Sie es angesprochen und das stelle ich mir genauso vor, beziehungsweise ich kann mir das Problem sehr gut vorstellen. Wenn ich unterschiedliche Materialien kombiniere, dann kombiniere ich auch unterschiedliches Schrumpfungsverhalten. Wie kriegen Sie das in den Griff?
Das muss man halt einfach dann anpassen alles. Das ist halt eine Entwicklungsarbeit. Das meinte ich zum Thema, das muss halt auch von der Materialwissenschaft quasi von der Seite auch her zusammenpassen. Also das hat weder jetzt was mit der additiven Fertigung zu tun, noch mit keramischen Eigenschaften, sondern es ist vielmehr etwas, welche Materialien kann ich miteinander kombinieren, damit das dann am Ende auch super funktioniert. Aber da greifen wir genauso auf die Ergebnisse der konventionellen Fertigung zurück. Also zum Beispiel Zirkonoxid und 17,4-pH als Edelstahl lassen sich hervorragend kombinieren.
Ja, konventionell ja. Nur wenn ich die beiden Materialien im Schlicker dispergiere, wie stellen Sie sicher, dass sie dann gleichmäßig schrumpfen? Was sind die Stellschrauben?
Im Endeffekt, wie auch in der konventionellen Fertigung, sind hier die Stellschrauben auf der einen Seite die Partikelgröße und auf der anderen Seite der Füllgrad. Damit kann ich die Sintertemperatur beeinflussen über die Partikelgröße und über den Füllgrad quasi stelle ich den Schrumpf ein. Weil der Schrumpf ist ja eigentlich nur unter Anführungszeichen eine rein mathematische Größe, die sich aus dem Volumenfüllgrad und der erreichbaren Dichte ergibt.
Sind Sie, ist Litos das erste Unternehmen, das Multimaterialdruck mit Keramik ermöglicht?
Also ich würde sagen, wir sind das erste Unternehmen, die das in einer der keramischen Industrie entsprechenden Qualität anbieten können. Okay. Es ist oft so, und das sehen wir auch in der konventionellen, also im Einmaterial 3D-Druck. Es gibt viele, die sagen, ja, wir machen jetzt auch Keramik 3D-Druck und die dann halt sagen, wir können ein Grünteil aufbauen, ja. Aber in dem Fall ist das nicht einmal die halbe Miete, sondern wirklich nur ein kleiner Teil der Miete, sondern das Entscheidende ist hier, das gesintete Bauteil, das nachher rauskommt, muss den Anforderungen der keramischen Industrie entsprechen. Und mit dieser kleinen Einschränkung würde ich sagen, dass wir da die Ersten sind, die das gemacht haben.
Ja, das sind spannende Perspektiven, die Sie uns hier geschildert haben. Führt mich zur letzten Frage. Wo steht Litos in 5 Jahren?
Ja, ich hoffe, dass wir unseren Weg hier fortsetzen können. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da und dort wirklich den Durchbruch geschafft haben, dass wir auch als konventionelle Fertigung wahrgenommen werden. Wir sind jetzt schon in sehr vielen Serienanwendungen drinnen. Vieles passiert leider noch unter der Decke, also da wird nicht so gerne darüber gesprochen, was ich auf der einen Seite verstehe, auf der anderen Seite schade finde, aber ich glaube, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich auch für einige Bereiche als konventionelle Fertigung wahrgenommen werden können, weil wir eben schon viel weiter sind, als manche annehmen möchten.
Okay, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das gelingt, dass Sie auf großer Ebene, auf weitem Feld sichtbar werden noch sichtbarer werden. Herr Dr. Hummer, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit und für das angenehme Gesprächsklima, das wir hier hatten.
Danke Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 7. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.